Und rechne eigentlich damit, dass ihr hier bleibt und der Predigt zuhört. Sonst gebe ich mir zukünftig keine Mühe mehr. Schade. Denn es geht heute Morgen um Spickzettel und wie man mit der rechten Hand etwas Besonderes anfangen kann. Aber so ist es. Wenn man sagt, die Kinder können sich selbst betreuen, dann gehen sie natürlich. Noch einen kurzen Hinweis zu dem biblischen Unterricht, dass das keine Verwirrung bringt. Das verhält sich folgendermaßen. Wir nehmen als FEG Fulda 2 Jahrgänge der Kinder zusammen, weil wir für einen Jahrgang nicht genügend Kinder haben. Und biblischer Unterricht mit zu wenig Kids macht keinen Spaß. Also es braucht schon ein bisschen Gruppendynamik. Und wenn man 2 Jahrgänge zusammennimmt, dann muss man gucken, aus welcher Richtung man einen zweiten Jahrgang dazu nimmt, weil 2 Jahre wird auch der biblische Unterricht gehen. Und das Ziel ist, dass die Kinder so mit 14 Jahren ihren biblischen Unterricht haben. Das funktioniert aber nur für einen Jahrgang, dass die Kinder 14 sind in etwa. Wenn man einen zweiten Jahrgang hinzunimmt, muss man sich entscheiden, sollen die Kinder, die dann dabei sind, 15 sein oder 13? Und das ist genau die Entscheidung, die getroffen wurde, zu sagen, wir nehmen die Jahrgänge 2005 bis 2007 zusammen. Da sind Kinder drin, die sind jetzt schon fast 13, ja, und sind dann fast 15, wenn der biblische Unterricht zu Ende ist, weil wir ein bisschen weiter ausholen. Aber wir haben auch Kinder, die jetzt gerade 11 geworden sind oder im Sommer erst 11 werden und die dann in 2 Jahren 13 sind, wenn sie absolvieren und also den Abschluss haben. Und das ist diese Problematik mit dem Alter, das sich natürlich nicht lösen lässt, wenn man 2 Jahrgänge zusammennimmt. Aber das ist der Grund, warum manche ein bisschen früher starten, weil für viele Eltern der Abschluss des biblischen Unterrichts mit 15 oder 15,5 gefühlt einfach zu spät ist und deswegen haben wir das eben so entschieden. Also so daher. Da gibt es immer Randbereiche und die Randbereiche, da muss man tatsächlich im Einzelfall gucken. Also es kann sein, da hast du Kinder, die sind noch 10, wenn wir beginnen und die werden dann auch 12 und nicht gerade 13 sein, wenn sie einen Abschluss haben. Aber von ihrer Reife, von ihrem Interesse ist es gut, wenn sie schon mit dabei sind. Ja? Und im anderen Fall ist es bei einem Kind, das genau gleich alt ist, die bessere Entscheidung zu sagen, nein, wir warten ab und wenn das Kind dann fast 13 ist, fängt es erst an und wird dann mit Ende 14. Lebensjahr sozusagen den biblischen Unterricht absolvieren. Also das mal so kurz zur Orientierung, weil ich in Gesprächen immer wieder merke, dass es Verwirrung gibt und wenn man 2 Jahrgänge zusammennimmt, ist es einfach so. Und das muss man irgendwie ein bisschen mitteln und das versuchen wir miteinander. Als der Heinrich und ich, wir miteinander Kontakt hatten für den heutigen Sonntag, war seine Frage, hältst du eine Palmsonntag-Predigt? Und ich sagte, nein und ja. Nein dazu, dass es keine klassische Palmsonntag-Predigt geben wird. Ja dazu, dass es genau das ist, was im Grunde die Botschaft ist, die es an Palmsonntag braucht. Jesus nicht als jemanden zu feiern, der nicht ist und wofür er nicht gekommen ist. Und das ist damals passiert. Die Menschen damals wollten einen politischen Befreier. Und Gott wollte ihnen das Heil schicken. Und weil die Menschen keinen politischen Befreier bekamen, wurde aus dem Hosanna wenige Tage später ein kreuzigt ihn. Aber seit 2000 Jahren haben wir einen Heilsbringer, einen Gott, der Sünde vergibt und der uns in die Verbindung mit ihm, der bringt durch Jesus Christus. Dieses Reich Gottes hat begonnen und ist bis heute mitten unter uns. Und Gott lädt uns ein, Teil dieses Reiches zu werden. So predige ich heute Morgen über Palmsonntag, auch wenn es keine typische Palmsonntag-Predigt ist. Søren Kierkegaard hat einmal sehr treffend gesagt, Jesus wollte keine Bewunderer, er möchte Nachfolger. Und wenn wir das heute Morgen mit aus dem Gottesdienst nehmen, dass es darum geht, dann haben wir verstanden, wozu Jesus kommt und dann können wir auch den Palmsonntag richtig einordnen. Denn wenn du heute Morgen nach Hause gehst und total begeistert bist wegen der Musik oder irgendwas und sagst, Mensch, das mit Jesus ist super spitze, aber deine Motivation in Jesus ist nicht richtig, dann, wie es Heinrich gesagt hat, ist es eine Frage der Zeit, bis die Enttäuschung so groß wird, und du zum Ergebnis kommst, die Sache mit Jesus taucht nichts. Tausende von Menschen damals kamen zum Ergebnis, die Sache mit Jesus als politischem Befreier taugt nichts. Kreuzigt ihn, weil sie nicht verstanden haben, was Jesus für sie tun wollte. Und ihr kreuzigt ihn, wurde für alle Menschen zum Heil. weil er die Schuld für sie vergeben hat. Und das ist das Zentrum meiner Predigt heute Morgen. Was ist eigentlich die Botschaft des Evangeliums? Vor zwei Wochen habe ich den ersten Teil meiner, also eigentlich war es der zweite, nur, also wie immer, habe ich den ersten Teil des ersten Auftrages des Missionbefehles gepredigt, habe aber nicht alles abgearbeitet und hatte drei Punkte. Vielleicht könnt ihr euch noch erinnern. Wir haben den Missionsbefehl. Der Missionsbefehl sagt, geht hin, mache zu Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters und lehrt sie alles halten. Um das mal kurz zusammenzufassen. Die Taufpredigt, die habe ich im Januar oder schon vor ein paar Wochen gehalten. Und dann habe ich von vorne angefangen. Und wir beschäftigen uns jetzt sozusagen mit der Aufforderung Jesus, der sagt, geht hin. Und da habe ich vor zwei Wochen schon drüber gepredigt mit drei Punkten. Und die drei Punkte waren, geh und steh auf. Evangelisation, diesen Auftrag Jesu zu befolgen, heißt aufzustehen und zu den Menschen zu gehen. Also raus aus unserem Haus zu den Leuten hin. Der zweite Punkt ist, geh und lass dich führen. Evangelisation, also den Missionsbefehl Jesu auszuführen. Dieser Auftrag hat damit zu tun, dass wir nicht wild und blindlings drauf losarbeiten, sondern dass wir uns von Gott führen lassen, weil er uns immer führen möchte. Und das dritte ist, geh und ergreife die Initiative. Also wir sind gefordert zu handeln und zu tun und Gott will durch uns wirken. Und deswegen werden wir die Leute auch sein, die anfangen zu erklären, mit Menschen zu reden, das zu tun, was notwendig ist, damit Menschen das Evangelium zu hören. Es braucht unsere Initiative. Und dann fragte mich jemand nach dem Gottesdienst, ja, wie erkläre ich denn das Evangelium kurz und knapp? Und das ist unser Thema heute Morgen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie erkläre ich das Evangelium kurz und knapp? Und weil ich es ja nicht so mit auswendig lernen und behalten habe, das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, habe ich euch einen Spickzettel geschrieben. Darf ich mal sehen, hat jeder so einen Spickzettel bekommen? Genau. Schade, dass die Schüler nicht hier sind. Erste wichtige Lektion. Der beste Spickzettel ist der, den man selbst schreibt, oder? Und dieser Spickzettel ist eigentlich dafür gedacht, dir nicht die Arbeit abzunehmen, sondern dass du dir deinen eigenen Spickzettel schreibst. Aber damit du jetzt aufpassen kannst und vielleicht hast du auch gar nicht deine Bibel dabei, kannst du das mitnehmen und zu Hause übertragen. Übrigens ist es grundsätzlich eine gute Idee, wenn man seine Bibel mitnimmt und einfach mitliest. Wir haben zwar diesen Service hier, dass man den Bibeltext hier vorne mitlesen kann. Und ihr habt heute Morgen gemerkt, da waren zwei verschiedene Übersetzungen. Heinrich hat etwas anderes gelesen, als was hier vorne stand. Und das hat damit zu tun, dass die Bibel in Hebräisch und in Griechisch geschrieben wurde. Und die wird übersetzt ins Deutsche, damit wir sie lesen können. Und da gibt es natürlich bei der Übersetzung große Spielräume, wie man die Botschaft richtig übersetzt, so dass sie auch verstanden wird in eine Sprache. Und dadurch kommen Varianzen zustande. Das Geniale dabei ist, dass es für Gott keine Rolle spielt, ob es so formuliert ist oder so. Die Botschaft bleibt gleich und erhalten. Und es ist eigentlich ein Reichtum, wenn wir verschiedene Übersetzungen haben, um damit immer deutlich herauszuarbeiten, was der Text eigentlich behandelt und was Gott sagen will. Das ist übrigens ganz anders wie im Koran. Wenn du nicht Arabisch kannst, wirst du nie den Koran lesen können. Denn eine Übersetzung zählt nicht und gilt nicht. Da merkt man schon, welche Macht dahinter ist. Also wenn wir einen Gott haben, der die Botschaft an die Menschen vermittelt, dann muss sie von den Menschen verstanden werden. Und ich glaube, das spricht eindeutig dafür, ob du deine Bibel in Deutsch, Griechisch, Hebräisch oder Arabisch oder Englisch oder wie immer liest, Gott sorgt dafür, dass die Botschaft des Evangeliums bei dir ankommt. Also bringt ruhig eure Bibel mit und lest einfach mit in den Gottesdiensten, um mit euren Bibeln zu schauen, wie ist es bei euch übersetzt und was kommen hier für Übersetzungen, um immer genauer herauszufinden, was Gott uns sagen möchte. 3G-Aufforderungen hatten wir vor zwei Wochen, zwei fehlen heute Morgen noch. Und die erste davon ist, geh und erkläre das Evangelium. Damit werden wir uns heute Morgen beschäftigen. Und das letzte, der zweite Punkt heute Morgen, insgesamt der fünfte, steht auch so auf der Karte. Auf der einen Seite sind alle fünf Punkte. Also die letzten beiden, um die geht es heute. Der letzte Punkt ist, geh und führe Menschen zu Jesus. Geh und erkläre das Evangelium. Ich hatte vor einiger Zeit mit jemandem ein interessantes Gespräch, der sagt, wenn es darum geht, Heiko, das Evangelium zu erklären, wo gehört es eigentlich im Missionsbefehl hin? gehört es bei dem Geh hin, da steht ja nichts von Lehren, auch wenn das jetzt bei einer Übersetzung von Heinrich so übertragen wurde, übrigens korrekterweise. Oder gehört es in den dritten Teil, wo der Auftrag ist, lehret sie alles zu befolgen? Und es gehört zu dem Geht hin. Denn es heißt ja nicht, es geht ja nicht darum, dass wir einfach zu den Leuten hingehen und sagen, da bin ich. Ja, und was? Ja, ich soll einfach hingehen. Sondern mit dem Hingehen ist ja gemeint, das Evangelium, die Botschaft Jesu zu den Menschen zu bringen. So, das ist die Einheit, die zusammengehört. Ihnen diese Botschaft zu bringen, das ist die Aufforderung hinzugehen. Und dann die Botschaft aufgrund dessen, dass Menschen diesen Glauben für sich persönlich in Anspruch genommen haben, sich darauf taufen zu lassen. Und dann heißt es, lehret sie alles halten, bis Jesus wiederkommen wird. Und in diesem dritten Teil des Missionsbefehls befinden du und ich uns heute Morgen genau. Alles halten zu befehlen, was Jesus gesagt hat, geht unser ganzes Leben lang. Und wir sitzen heute Morgen mittendrin in diesem Auftrag Jesu, zu hören, was die Bibel sagt, was wir tun sollen, wozu uns Jesus gesandt hat, um es auszuführen, um es zu halten. So, wir sind beim Geht hin heute Morgen und dazu gehört die Erklärung des Evangeliums. Und tatsächlich gibt es ganz viele Möglichkeiten, das Evangelium zu erklären. Du könntest zum Beispiel den berühmtesten Bibelvers nehmen, den es gibt, Johannes 3, Vers 16. Ich weiß nicht, wer kann sich von euch noch an die Fußball-Weltmeisterschaften, Olympiaden so vor 15, 20 Jahren erinnern? Da hängen immer Plakate JOH 3, 16. Hat das irgendjemand noch in Erinnerung, wie immer so Plakate ausgehängt wurden? Es war eine Missionsaktivität verschiedener Missionswerke, die versucht haben, über diese Banner das Evangelium in die breiten Massen, in die Medien zu bringen. Also ich habe das richtig noch vor Augen. Da haben die Fernsehleute dafür gesorgt heute und die Ausrichter, dass das nicht mehr passiert. Hohe Sicherheitsstandards. Aber so hat Johannes 3,16 dieser Bibelvers eine Bekanntheit in unserer Generation bekommen, die eben sehr groß ist und damit eben, man könnte sagen, der bekannteste Bibelvers ist. Man könnte auch, und das wäre natürlich die Königsdisziplin, dass wir ganz am Anfang der Bibel anfangen, bei 1. Mose, und durchlesen bis zum Ende, und dann haben wir den gesamten Heilsplan Gottes verstanden und was das Evangelium bedeutet. Aber das ist ziemlich viel Arbeit, kaum in 5 Minuten zu schaffen. Echte Hardliner schaffen, die Bibel in einem Jahr durchzulesen. Also dann am Ende doch nicht das richtige Mittel, um das jemanden kurz und prägnant rüberzubringen. Und tatsächlich ist die Wahrheit zum Evangelium ja auch kurz und knapp und leicht zu erklären. Und man kann wie zum Beispiel so kleine Heftchen benutzen, in dem das zusammengefasst ist. Das hier ist deine wichtigste Beziehung von Jugend für Christus. Da gibt es Heftchen, die heißen die 4 geistlichen Gesetze. Die ist schon ein bisschen alt, älter, würden wir heute nie mehr sagen. Oder es gibt Gott persönlich kennenlernen, ist auch ein Heft, ja. Und dort ist das zusammengefasst, verschiedene Bibelstellen, um das Evangelium zu erklären. Aber meine persönlich liebste Hilfestellung, die ich nehme, mein Ansatz, um jemandem das Evangelium zu erklären, ist der Römerbrief in der Bibel. Man kann mittels des Römerbriefes mit ein paar Versen daraus jemanden das Evangelium kurz und klar erklären. Und das wollte ich heute Morgen mit euch machen. Und damit ihr mir folgen könnt, habe ich euch diesen Spickzettel geschrieben, den ihr benutzen könnt, um mir ein bisschen zu folgen, nicht durcheinander zu kommen. Und als ich vor vielen Jahren diesen Römerbrief zum ersten Mal erklärt bekam, es war, glaube ich, in der Schulung, habe ich den kennengelernt, also es liegt wirklich mehr als 30 Jahre zurück, da gab es so einen Spickzettel nicht. Aber ich hatte meine Bibel für die Schulung dabei. Und dann hat uns der Seminarleiter aufgefordert, hat gesagt, also das mit dem Auswendiglernen ist ja nicht jedermanns Sache, da hat er mir aus dem Herzen gesprochen, oder? Aber man kann sich einen Vers merken und zu diesem ersten Vers trägt man sich dann den nächsten ein. Und bei dem nächsten Vers trägt man sich dann den dritten ein und so kann man sich in der Bibel einen kleinen Spickzettel schreiben. Und das habe ich gemacht an diesem Tag bei dieser Schulung. Und heute habe ich viele Bibeln, die ich benutze, kann den glücklicherweise mittlerweile auswendig. Also wenn ich Sachen oft genug mache, dann geht es auch in mein Hirn rein. Ja. Aber damals hatte ich so eine Bibel, mit der ich immer gearbeitet habe. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie oft ich die benutzt habe. Und am Anfang war es wirklich so, wenn ich mit Leuten ins Gespräch kam, wir kamen aus Evangelium, dass ich dann überlegte, wo war nochmal der erste Vers Anfang? Römerbrief, reingeblättert, bisschen geblättert gesehen. Oder ist das Kreuzchen? Also hier. Und die Stelle markiert. Und dann habe ich erklärt. Und dann habe ich gespickt in meiner Bibel, wann kommt die. Und so habe ich gearbeitet. Und über viele Jahre, bis ich es dann irgendwann auswendig wusste. Und durch diesen Weg möchte ich mit euch heute Morgen gehen, weil es so eine geniale Möglichkeit ist, das Evangelium zu erklären. Und ich sage euch die vier Gründe, warum ich diesen Römer-Fahrplan so liebe. Das erste ist, ich arbeite mit der Bibel. Menschen merken, dass ich nicht meine Philosophie ihnen weitergebe, nicht meine persönliche Überzeugung, die habe ich ja, sondern dass das, worüber wir reden, in der Bibel steht und hier nachzulesen ist, dass es um Gottes Wort geht. Und das halte ich für einen ganz großen Vorteil. Das zweite ist, dass wenn man die Bibelstellen liest und dann anfängt, um die Bibelstellen herum den Zusammenhang zu lesen, dass man immer mehr diese Wahrheit dieser einzelnen Stellen erklärt bekommt, weil sie genau in diesem Zusammenhang stehen. Es gibt Bibelstellen, die werden von Christen benutzt, um eine Wahrheit zu sagen. Aber wenn man die Bibelstelle im Kontext anguckt, muss man sagen, das ist aber eigentlich gar nicht gemeint. Eine der bekanntesten ist Offenbarung 3,20 in den Sendschreiben. Da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wer mir auftut, den lasse ich ein, mit dem werde ich das Mahl halten. Und Evangelisten haben diese Stelle immer wieder benutzt, um zu sagen, Jesus steht vor deiner Herzenstür. Aber es geht nicht um die Herzenstür, es geht um die Gemeindetür. Da ist eine Gemeinde, die die Gemeinschaft mit Jesus verloren hat. Und Jesus steht vor der Gemeindetür und klopft an und sagt, lasst mich wieder in euren Mittelpunkt, dass wir auch das Mahl, das Herrenmahl, das Abendmahl so feiern, wie es von Jesus eingesetzt war. Also, im übertragenen Sinne, natürlich, wenn Jesus vor der Gemeindetür steht, steht er auch vor meiner Herzenstür im übertragenen Sinne, weil er ja unter Menschen wohnt, nicht in Gebäuden. Aber der Zusammenhang ist ein anderer. Und das ist das Coole bei dem Römerbrief, wenn man die Stellen genau anschaut, dann sind wir genau in ihrem Zusammenhang. Und wenn jemand sagt, jetzt lass uns doch mal genau lesen, was da drumherum steht, wird er immer tiefer in die Wahrheit dieses Verses, den wir benutzen, hineingeführt. Und das finde ich großartig, dass es so zusammenpasst. Das Dritte ist, manche Wahrheiten, die zum Evangelium gehören, sind nicht so gut, nicht so freundlich, aber es sind Wahrheiten. Und manchmal ist es besser, man lässt die Leute selbst lesen, was in der Bibel steht, als ihnen was zu sagen. Das werde ich nachher gleich noch als Beispiel bringen, werdet ihr sehen, dass es ein ganz guter Trick ist, so zu arbeiten, damit die Leute begreifen, die haben nicht mit mir ein Problem, sondern da gibt es ein Problem, das mit Gott zu tun hat, Gott mit ihnen. Und das ist wichtig, dass sie das fokussieren. Genau, das sind, und dann das habe ich schon gesagt, mein Gesprächspartner sieht auch, dass es eben in der Bibel steht, das habe ich schon erwähnt. Und ich beginne aber, weil Johannes 3,16 ein ganz, und das kannst du heute schon mal auch über deine Römerstraße schreiben, weil es so ein berühmter Bibelvers ist und von vielen Menschen, der schon mal gehört wurde und wahrgenommen wurde, starte ich meistens, das Evangelium zu erklären, mit Johannes 3, Vers 16. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn so oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr, wie hat Gott mich geliebt? Wie hat Gott diese Welt, jeden von uns geliebt? So, dass er bereit war, sein Leben zu geben, damit wir ewiges Leben bekommen können. Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir mit ihm zusammenleben können. Aber wir sind getrennt von ihm. Und Gott hat einen Weg gefunden, dass wir zu diesem ewigen Leben in seine Gemeinschaft wieder zurückkommen können. Aber jetzt wenden wir uns den Römerbrief zu und beginnen mit der ersten Wahrheit aus dem Römerbrief. Der Römerbrief setzt sich, dieses Evangelium zu erklären, aus zwei Bad News, aus zwei schlechten Wahrheiten zusammen und aus zwei guten Wahrheiten. Und das ist wichtig, die miteinander anzugucken und erklärt uns auch, warum wir es nötig haben, gerettet zu werden. Die erste Wahrheit steht in Römer 3, Vers 23. Denn alle Menschen haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Das ist übrigens den Vers, den ich die Leute meistens selbst lesen lasse. Ich guck mal, was hier in der Bibel steht. Alle Menschen, ich und du und der Papst und alle Menschen sind von unserem Wesen her, von Geburt an, getrennt von Gott. Wir haben gesündigt und wir erlangen nicht die Herrlichkeit, die Gemeinschaft mit Gott. Wir sind verloren in der Gottesferne. Das ist die Position, die wir Menschen haben. Und das ist nicht meine Bewertung. Das ist nicht der Grund, weil du so schlecht wärst oder ich so schlecht bin. Sondern es ist Gottes Einschätzung, wie es ist, dass wir getrennt und von ihm getrennt leben. Und wir brauchen diese Rückführung zu Gott. Alle Menschen haben diese Position. Wir haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir haben einen reinen und herrlichen Gott. Übrigens zitiert Paulus aus dem Alten Testament. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, sondern das Neue erfüllt das Alte. Jesus erfüllt das Gesetz und gibt einen Weg. Und die zweite Wahrheit, die wir im Römerbrief finden, ist in Römer 6, 23a. Jetzt springen wir. Und das ist der Moment, wo wir unseren Finger in der Bibel lassen können, weil wir gleich zurückkommen. Römer 6, 23 sagt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Also die Folge der Sünde, die Folge meiner Gottestrennung ist die ewige Gottestrennung. Das ist die Übersetzung von Tod. Die Bibel kennt drei Begriffe oder ja drei Wahrheiten über Tod. Es gibt den leiblichen Tod, den kennen wir, den werden wir alle, werden alle sterben, oder? Dieser Körper hier muss sterben. Das ist der leibliche Tod. Aber es gibt auch einen geistlichen Tod und das macht die Bibel uns auch klar in Römer 3, 23. Alle Menschen sind geistlich tot. Sie sind nicht an Gott angebunden. Sie leben nicht in der Gemeinschaft mit Gott. Und aus diesem geistlichen Tod sollen wir herauskommen in die Gemeinschaft mit Gott, in das ewige Leben mit ihm, das heute beginnt und das in Ewigkeit weitergeht. Und die dritte Bedeutung von Tod ist der zweite Tod. Und das ist der Tod, der bedeutet, dass wir dann nach dem Endgericht ewig von Gott getrennt bleiben. Also drei Bedeutungen von Tod. Und da wird auch im Griechischen immer das gleiche Wort gebraucht. Und da muss man genau gucken, was ist gemeint und in welchem Zusammenhang geht es. Und das werden wir auch gleich noch sehen, denn wir lesen noch den zweiten Teil von Römer 6, 23. Also die Folge meiner Gottesferne ist der Tod, die ewige Trennung von Gott. Ohne Jesus Christus bleibe ich, wo ich bin. Aber jetzt beginnt das Evangelium und ich habe gesagt, wir lassen den Finger in der Bibel und springen in Römer 5, Vers 8 zurück. Und dort heißt es, dass Christus für unsere Schuld gestorben ist, für diese Sünde, für die Trennung von Gott. Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Jesus Christus hat diese Trennung, diese Schuld, die wir in unserem Leben haben, auf sich genommen und hat sie ans Kreuz getragen. Er ist, was wir an Karfreitag, kurz nach Palmsonntag feiern, als sie alle geschrien haben, kreuzige ihn, ist er stellvertretend für die Schuld aller Menschen gestorben. Er hat deine und meine Schuld, damals schon, als wir noch Sünder waren, steht hier. Interessanter Text, oder? Als wir noch Sünder waren, damals schon, ist er für unsere Schuld gestorben und hat dafür bezahlt. Und dann kommt die vierte Wahrheit in Römer 6 und jetzt nehmen wir den zweiten Teil, Römer 6, Vers 23b. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Gott hat alles getan. Also erste Wahrheit ist, wir sind alle Sünder und wir alle haben von Geburt an, von unserer menschlichen Natur, keine Beziehung zum lebendigen Gott. Wir erreichen seine Herrlichkeit nicht. Die Folge dieser Gottestrennung, in der wir leben, ist, dass wir auch in Ewigkeit getrennt von Gott bleiben. Aber Christus starb am Kreuz für unsere Schuld, um uns die Freiheit zu schenken. Und genau das ist der Punkt, das ist die vierte Wahrheit, dass Gott uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, dieses ewige Leben schenkt. Es ist ein Geschenk und ich kann nichts dafür tun. Das sind die vier Wahrheiten des Römerbriefes. Wir sind alle Sünder, erlangen nicht die Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Die Folge davon ist der Tod, also immer getrennt zu bleiben von Gott. Dann kommt Römer 5, Vers 8, Christus starb für unsere Schuld. Er hat diese Trennung auf sich genommen, für sich in Anspruch genommen. Und der vierte Punkt ist, dass er dieses ewige Leben, das jetzt in der Gemeinschaft mit ihm entstehen kann, dieses ewige Leben uns zu einem Geschenk macht. Es ist ein Geschenk, das er uns geben kann. Und wir sind eingeladen, dieses Geschenk anzunehmen. Wir haben da ein echtes deutsches Problem. Und ich versuche das mal zu veranschaulichen. Ich habe hier dieses Heftchen von Deine wichtigste Beziehung, die ich auch 100-fach benutzt habe, um Menschen das Evangelium zu erklären. Es ist wirklich ein cooles Tool. Und möchte es jemand geschenkt haben? Hat jemand Interesse, das? Daniela, wunderbar. Okay, also super. Du hast gesehen, ich habe jemanden gebraucht. Ich habe dich, dank dir. Ich will dir das gerne schenken. Ich finde das eine coole Sache. Es ist ein tolles Geschenk. Und du willst es haben. Hast du es? Okay. So, was musst du tun? Okay. Also ich würde dir ein bisschen entgegenkommen. Das ging jetzt leider ein bisschen schnell. Letzten Sonntag habe ich 5 Minuten gebraucht, bis die Dame aufstehen wollte, um es zu holen. Zu wissen, dass es ein Geschenk gibt, heißt noch lange nicht, dass ich es habe. Und wir Deutschen, wir wissen von Geburt an, dass es dieses Geschenk gibt. Vielleicht kommst du Sonntag für Sonntag her und weißt, Jesu Gnade ist groß und sie hat Macht zu heilen, Schuld zu vergeben, mir ein neues Leben zu geben. Und du kommst Sonntag für Sonntag und denkst, dass Jesus ist großartig. Weißt du, Palmwedeln schwingend, Jesus ist großartig. Aber du hast das nie für dich persönlich angenommen. Niemals. Und damit Daniela dieses Heftchen wirklich in Anspruch nehmen konnte, bekommen konnte, um damit zu arbeiten, damit zu leben, es richtig kennenzulernen, musste sie es nehmen. Und du musst das annehmen, was Gott dir schenken will. Jetzt haben wir in Deutsch ein sprachliches Problem. Du musst es annehmen, aber du kannst nichts dafür tun. Verstehst du die Dialektik, die dahinter steht? Aber es hat mit unserer Sprache zu tun. Nein, ich kann nichts dafür tun. Ich kann es nicht bewirken. Aber annehmen, das ist, was notwendig ist, damit es dieses Geschenk, für das Gott alles getan hat, alle Voraussetzungen geschaffen hat, damit es in meinem Leben zum Tragen kommt. Es geht um das Annehmen. Und natürlich war das jetzt mit dem Heftchen einfach, oder? Ein Gegenstand, den man geschenkt bekommen will, den nimmt man einfach, wie ihr die Karte heute Morgen genommen habt. Aber die Frage ist, wie nehme ich denn Vergebung, wie nehme ich denn Jesus als Geschenk an? Und das ist der erste Schritt, um den es geht und den uns auch der Römerbrief sagt. Wenn wir in Römer 10, Vers 13 ein bisschen weiter blättern, im Römerbrief, ich habe den gerade hier aufgeschlagen, es ist der letzte Vers im 10. Kapitel, Römer 10, Vers 13, dort sagt uns die Bibel, wie wir dieses Geschenk annehmen können. Paulus schreibt, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Also das ist sprachlich mein Lieblingsvers aus der Bibel. Wird. Das passt hervorragend zusammen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird gerettet werden. Da steht nicht, denn jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, kann vielleicht das ewige Leben bekommen oder könnte erwarten, dass es dann mit dem ewigen Leben weitergeht, dass er vielleicht Vergebung für die Schuld bekommt, wenn er sich ein bisschen anstrengt oder so, bekommt, wenn es gut geht, das ewige. Nein, es steht, er wird gerettet werden. Es ist eine feste Zusage in dem Zusammenhang, dass ich den Namen des Herrn anrufen will. Wird gerettet werden, die Vergebung der Schuld, die Gemeinschaft mit Jesus Christus, ewiges Leben, ist ein Gebet weit weg. Nur ein Gebet weit weg. Dieses Gebet, Herr Jesus, Danke, dass du meine Schuld getragen hast am Kreuz. Dass du mir vergibst, das nehme ich in Anspruch. Und komm in mein Leben und sei mein Herr. Das ist es, das Evangelium anzunehmen und ein Kind Gottes zu werden. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, gerade weil wir auf dem Weg Richtung Ostern sind, weil wir am kommenden Freitag, Karfreitag feiern, was Jesus getan hat und am Ostersonntag seine Auferstehung, dass er den Tod besiegt hat, feiern. Ich will dich heute Morgen fragen, hast du dieses Gebet je gebetet? Hast du jemals gesagt, egal wie du es formuliert hast, hast du je gesagt, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld und komm in mein Leben hinein, ihn eingeladen, dein Herr zu sein, dein Gott zu sein, mit ihm zu leben. Dazu lädt uns Gott ein, diesen Schritt zu tun. Und es ist wie mit unserem kleinen Beispiel mit der Daniela. Sie hat das Büchlein, weil sie es angenommen hat. Und andere hätten es vielleicht auch gern gehabt und sagt, der Heiko hat bestimmt noch ein paar mehr, habe ich auch. Und trotzdem könnte es sein, obwohl ich noch ein paar mehr habe, also nicht heute Morgen, ich habe zu Hause noch ein paar mehr, trotzdem kann es sein, dass du dein Leben lang ohne dieses Büchlein lebst. Das ist kein Problem. Aber dein ganzes Leben lang, obwohl du weißt, dass Gott dir das ewige Leben schenken will, ohne das Evangelium weiterzuleben, das ist ein Problem. Auch für die Ewigkeit. Nicht in der Ewigkeit bei Gott zu sein, sondern in der ewigen Gottesferne. Geh diesen Schritt selbst. Und du brauchst gar nicht denken, dass du in der Lage wärst, jemand anderem das Evangelium zu erklären. Das habe ich schon erlebt, ja. Obwohl du selbst diesen Weg nicht gegangen bist. Das wird nicht funktionieren. Du musst selbst bei Jesus angekommen sein, damit Gott dich gebrauchen kann, auch anderen ein Wegweiser zu sein. Aber bevor du diesen Weg, diesen Schritt machst, bevor du dieses Gebet betest, und das ist der zweite Schritt, um den es heute Morgen geht. Wir haben 4 biblischen Wahrheiten gehabt im Römerbrief. Und jetzt hatten wir den ersten Schritt, Römer 10, Vers 13. Jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Aber es ist auch wichtig zu wissen, wenn ich diesen Schritt mache und dieses ewige Leben, diesen Jesus in mein Leben aufnehme, was ist denn dann die Konsequenz und wie geht es weiter? Und das gehört auch zum Römerbrief, nämlich Römer 12, die Verse 1 und 2. Und dort schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, Geschwister, durch die Erbarmung Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und damit ihr versteht, was jetzt gesagt wurde, Vers 2, und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Wenn ich ein Leben mit Jesus beginne, dann hat es ja nur Sinn, wenn ich es auch weiterführe. Und es macht keinen Sinn, mit Jesus anzufangen und mit ihm nicht weiterzumachen. Das gibt es auch. Aber das macht keinen Sinn. Und das sagt auch der Römerbrief, dass wir das klar haben, dass wenn ich mit Jesus anfange zu leben, dass ich auch anfange, mit ihm zu leben. Mein Lieblingsbeispiel ist, wenn du eine Kaffeemaschine geschenkt bekommst, dann sammelt die nur Staub und nimmt Platz weg, wenn du das Ding nicht ansteckst, Wasser drauf kippst und Kaffee mitkochst. Ja? Und zwischen einem tollen Gerät, ich liebe Kaffee, und einem nutzlosen Gegenstand ist nur die Nutzung der Unterschied. Für Daniela ist es einfach nur ein bisschen Altpapier mehr, wenn sie mit diesem Heft nicht arbeitet und nichts macht. Und das Beste ist, dass sie es wegschmeißt, weil es nur stört. Es nutzt gar nichts, dieses Heftchen anzunehmen und nicht damit zu arbeiten oder darin zu lesen. Es nutzt gar nichts, Jesus anzunehmen und mit ihm nicht zu leben, nicht weiterzumachen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das für uns verstehen. Dass wir auch mit diesem Jesus leben und dass, wenn wir es anderen erklären, bevor wir mit ihnen beten und sie möglicherweise ihre falschen Erwartungen auf Jesus setzen, wie das aussieht, was jetzt von außen alles kommen muss, dass sie begreifen, nein, nein, ich bin gefordert. Es geht darum, dass ich mit ganzer Entschiedenheit mit Jesus anfange zu leben und ihn wirklich Herr meines Lebens sein zu lassen. Also wenn wir sind ja Deutsche und Deutsche sind alles, wir kommen aus einer Autonation, das Autofahren ist ja uns schon sozusagen in die Wiege gelegt, ja, ob wir Männer oder Frauen sind, ja, ich würde sagen, fast alle, bis auf Daniela, fast alle, ein paar mehr noch, sind mit dem Auto heute Morgen gekommen, manche mit dem Rad, manche zu Fuß, aber wir fahren viel Auto. Es ist so, als ob du auf den Beifahrersitz rückst und Jesus ranlässt. Aber da Jesus ja nicht anfängt, dein Leben in die Hand zu nehmen, bleibst du auf dem Fahrersitz, aber du fragst Jesus, wohin geht es? Wohin geht es? Und dann fängst du an, Auto zu fahren, wie es Jesus entspricht. Das war jetzt ein Bild. Also wenn du es beim Autofahren machst, ist es schon prima, ne? Also nicht Leuten den Vogel zeigen, sich aufregen oder so, ja, das ist lieb zu sein beim Autofahren. Aber für dein Leben, darum geht es, dass du dein Leben führst, nicht wie du es willst und wie du es dir denkst und wie du es für richtig hältst und wie es dein Ego braucht, sondern dass du dein Ego zur Seite rutschst, Jesus auf den Thron lässt und er anfangen kann, die Richtung deines Lebens zu bestimmen. Alles, die Frage nach deinem zukünftigen Partner, wenn du noch keinen hast, die Frage, wie du mit deinem jetzigen Partner klarkommst, die Frage, wie du mit Geld umgehst, was du beruflich machst, alles in deinem Leben Jesus unterstellst, ihn Herr sein lässt. Und bevor du dieses großartige Geschenk annimmst, das Gott für dich bereithält, ist es wichtig, dass du begreifst, was dieses Geschenk beinhaltet und tun will. Und weil wir in dem Moment, wo wir Jesus nicht aufnehmen, keine Marionetten oder ferngesteuerte Unterhosen sind, die dann nur noch willenlos machen, was sie tun sollen, weil wir Persönlichkeiten bleiben und Gott uns immer akzeptiert, wie wir sind, auch unser Nein zu seinen Wegen, ist es umso wichtiger, dass wir das in den Blick nehmen. Ihn anzunehmen heißt, mit ihm zu leben und ihm auch diesen Herrschaftsbereich zu geben. Wir haben 4 Wahrheiten im Römerbrief. Die erste Wahrheit ist, dass wir alle schuldig sind und nicht die Herrlichkeit Gottes erreichen. Wir haben keine Gemeinschaft mit Gott. Und diese Position, getrennt sein von Gott, heißt in Römer 6,23a, die Folge davon ist, der Lohn der Sünde ist, dass wir ewig getrennt bleiben von Gott. Also, das ist ganz einfach. Wenn ich hier nichts mit Gott zu tun haben will, wird es auch in alle Ewigkeit so sein. Das ist eine ganz normale, ich bin schon in der Gottesferne und ich bleibe drin. Das ist die Folge. Aber, und jetzt kommt Römer 5, Vers 8, Christus starb für unsere Gottestrennung, für unsere Gottesferne, als wir noch Sünder waren. Und er macht uns diesen Tod, dass er die Schuld auf sich genommen hat, zu einem Geschenk. Und das ist die 4. Wahrheit, Römer 6, Vers 23b. Das ewige Leben ist eine Gnadengabe, ein Geschenk. Etwas nicht, was ich mir verdienen kann, sondern was Gott mir freigeben will. Ich habe jetzt meine rechte Hand öfters benutzt, aber das habe ich vorhin nicht gemeint, als ich sagte, ich will euch mal zeigen, was man mit der rechten Hand machen kann. Vor ein paar Tagen treffe ich jemanden und er sagte, Heiko, man kann mit den 4 Fingern wunderbar das Evangelium erklären. Und dann hat mir das vorgemacht. Das ist jetzt ein kleiner anderer Weg, nur zur Illustration. Ja? Nicht der Römerweg, eine andere Möglichkeit mit der Hand. Er sagt, hier sind wir und hier ist Gott. Also dieser Finger zeigt auf die Herrlichkeit Gottes, hat das ein bisschen weiter aufgeführt. Ist der kleinste Finger, wir sind nicht wie Gott, wir sind unterschiedlich. Aber er sagt, da steht die Sünde dazwischen. Das brauche ich keinem Deutschen erklären, ja, warum man diesen Finger dafür benutzen kann, dass die Sünde zwischen Gott und uns steht. Aber Gott hat Christus in die Welt gesandt, der uns liebt, der Ring, der für die Liebe und Treue steht. Und der die Sünde weggenommen hat, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Das ist auch cool, oder? Ja. Ich weiß, nicht jedermanns Sache. Ich glaube, ich würde nicht so arbeiten. Aber ich fand es eine coole Möglichkeit, ohne Bibel, wenn du gerade keine hast, mit der Hand. Also ich würde sagen, die Bibelstellen, die habt ihr schnell vergessen. Aber die Sache mit der Hand eben wahrscheinlich nicht. Ja. Vielleicht fragt ihr, wie war das noch mit den Fingern? Ja, aber also nochmal ganz kurz, ja. Also wir sind Menschen, wir sind kleiner als Gott. Da ist Gott und er möchte mit uns leben. Aber da steht die Sünde zwischen uns Menschen und Gott. Und Gott hat seinen Sohn Jesus Christus in die Welt gesandt, zu uns, der in der Lage ist, die Sünde wegzunehmen, weil er am Kreuz gestorben ist. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, zu Gott zu kommen, weil die Sünde hinweggenommen ist. So viel, wie kann ich das Evangelium noch ganz kurz erklären. Und mein zweiter Punkt, und ich bin gleich fertig, weil wir schon 10 nach haben, wir wollen ja Mittag essen, oder? Es ist ja schon kurz nach 12. Also in meiner Gemeinde im Westerwald Da waren wir um 11 im Gottesdienst fertig. Und wenn da bei manchen Leuten um 12 das Mittagessen nicht auf dem Tisch stand, dann war der Haussegen schief. Da hätte ich predigen können, was ich wolle. Aber wir sind ja hier eine freie Gemeinde. Ist ja alles ganz locker, oder? Und also, aber ich mache gleich Schluss. Der zweite Punkt ist, geh und führe Menschen zu Jesus. Weißt du, du kannst mit dieser Botschaft jetzt gehen, kannst hingehen. Also unsere Küchenleute gehen schon mal vorbereiten. Und manch einer, der schon so viel Hunger hat. Nee, ist mal ein Spaß. Also Küchenleute gehen. Jetzt kann ich diese Botschaft nach deutschem Gusto erklären. Zu sagen, du hör mal, ich habe dir gerade das Evangelium von Jesus erklärt. Jetzt weißt du, wie es ist, kannst du gucken, was du damit machst. Gell? So, das ist so deutsche Haltung. Jetzt weißt du es, habe ich dir gesagt. Jetzt kannst du gucken, was du machst. Oder die andere Möglichkeit ist zu sagen, das ist die Botschaft, die dich rettet. Der einzigste Weg. Nimm doch Jesus in dein Leben an. Und dazu sind Christen gerufen. Weißt du, das ist nicht wurscht, ob jemand mit oder ohne Jesus lebt. Ob er es schon verstanden hat oder noch nicht verstanden hat. Daran hängt sein ganzes Leben. Sein Leben hier zu dieser Zeit. Orientierung und Hilfe von Gott zu haben, verändert alles. Christen sind oft nicht besser dran. Wir erleben gleiche Krankheiten wie Nichtchristen, haben die gleichen Katastrophen auch in Familien wie Nichtchristen. Aber wir haben einen gravierenden Vorteil. Wir sind nicht allein. Wir haben einen Gott, der Gebet erhört, der tröstet, der an unserer Seite ist, der in der tiefsten und schlimmsten Stunde nicht weicht und der in der Lage ist, aus der furchtbarsten Katastrophe unseres Lebens etwas Herrliches zu machen, wenn wir ihn lassen. Und das ist der große Unterschied. Gott möchte mit uns gehen. Und das kann ich nicht erklären und sagen, also jetzt weißt du, jetzt kannst du machen, was du willst. Paulus sagt in 2. Korinther 5, 20, so sind wir nun Botschafter an Christi Statt, denn Gott ermahnt oder er ruft durch uns, so bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Merkt ihr die Haltung, die Paulus an den Tag legt, die Gott ihm ins Herzen gegeben hat. Menschen zu Jesus zu führen, braucht eine ganze Bereitschaft, für sie da zu sein, sie in einer positiven Weise zu nötigen, ja? Also nicht in der negativen Weise, das braucht keiner. In der positiven Weise, so wie du deinem Kind auf positiver Weise mit allen möglichen Mitteln versuchst, nicht Schaden zu nehmen, sondern das Richtige zu tun, gut durchs Leben zu kommen. Mit dieser Haltung, den anderen zu ermutigen, dieses Leben mit Jesus aufzunehmen. Als ich mit 20 war ich, als ich Jesus in mein Leben aufnehmen wollte, wusste ich nicht, wie ich beten sollte. Ich hatte keine Ahnung, wie man betet. Null Dunst. Und der Gesprächspartner, der Evangelist, der mit mir am Tisch saß, der hat das gemerkt, ich habe das auch gesagt, er hat gesagt, hör mal Heiko, wenn du willst, dann bete ich jetzt für dich an deiner Stelle dieses Übergabegebet und wenn du damit übereinstimmst, kannst du diese Worte nachsprechen. Und so haben wir miteinander gebetet. Das sah total bescheuert aus. Aber es war für mich eine lebensrettende Hilfestellung, damit ich ein Leben mit Jesus anfange. Jetzt habe ich gelernt zu beten. Ja, ist übrigens sehr einfach. Aber das habe ich damals nicht gewusst. Und er war wie eine geistliche Hebamme für mich und hat mir geholfen, diese neue Geburt zu erleben und durchzukommen. Und Jesus möchte uns, dich und mich dazu gebrauchen, dass wir solche geistlichen Geburtshelfer sind. Leuten zu helfen, das Evangelium zu hören, zu verstehen, auch die Konsequenz zu begreifen, worum es geht und ihnen dann auch zu helfen und sie zu ermutigen, diesen Schritt zu tun. Jesus Christus hat uns gerufen, dass wir hingehen, um den Menschen das Evangelium zu bringen und dazu gehört heute unser erster Punkt, im Grunde ist es ja der vierte, geh und erkläre das Evangelium und der zweite, geh und führe Menschen zu Jesus. Dazu hat uns Jesus berufen. Das ist der Grund, warum Jesus Christus in diese Welt kam. Und ich glaube, es ist gut, dass wir uns heute Morgen am Palmsonntag genau damit beschäftigt haben. Dass wir keine falsche Erwartung haben, was Jesus tun möchte und durch dich tun will, sondern dass wir Klarheit haben, was Jesus tun möchte. Dass Menschen gerettet werden, dass sie aus der Gottesferne rauskommen, dass sie Vergebung für ihre Schuld bekommen und dass sie ein neues, ewiges Leben mit Jesus beginnen, das heute, hier und jetzt anfangen kann und in Ewigkeit bei Gott weitergeht. Und dazu lädt dich Gott ein und alle Menschen auf dieser Welt. Amen. Ich möchte noch beten. Herr, ich danke dir für diesen Morgen und für die Zeit, die wir miteinander hatten, jetzt auch in dein Wort hineinzugucken. Ich danke dir für diese geniale Idee, die mal irgendwann jemand hatte, diese Stellen aus dem Römerbrief zu identifizieren, der uns einlädt, nicht nur in diesen 4 Stellen, sondern in diesen 6 Stellen, sondern durch den ganzen Römerbrief einlädt, bei dir Vergebung zu finden, aus unserem Schlamassel rauszukommen, aus unserer Gottesferne, in deine Gegenwart und damit das ewige Leben zu bekommen, das eben eine Ewigkeit hält. Und ich bete, Herr Jesus, heute Morgen für Menschen, die hier sind, die diesen Schritt noch nicht gemacht haben, die die Wahrheit vielleicht schon seit vielen Jahren kennen, aber diesen Schritt noch nicht gemacht haben, dass sie den Mut haben, heute Morgen dich in ihr Leben einzuladen und mit dir zu leben. Und ich bete für uns alle, für die, die das verstanden haben und das angefangen haben zu leben, dass wir anfangen, diese Botschaft auch weiterzugeben und dass du uns dazu gebrauchst. Amen. Wir singen ein Lied miteinander, um Gott nochmal zu loben. Ich möchte es jetzt schon mal sagen, wer gemerkt hat heute Morgen, er weiß um dieses Geschenk, er kennt diese Botschaft, er hat sie nicht angenommen. Nach dem Gottesdienst ist die Möglichkeit, hier vorne zum Kreuz zu kommen und diese Entscheidung festzumachen und mit Jesus zu leben.